Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Rheuma hat viele Gesichter und betrifft weit mehr als nur die Gelenke. In dieser Podcast-Folge spricht Dr. Angelika Kluth mit Rheumatologe Oberarzt Dr. Thomas Notnagel darüber, was die Erkrankung wirklich bedeutet, wie Betroffene ihren Alltag meistern, welche neuen Wege es in der Therapie gibt und wie Apothekerinnen Erkrankten am besten weiterhelfen. Falls Sie uns heute zum ersten Mal hören, möchten wir Sie hiermit ganz herzlich zum Podcast der Österreichischen Apothekerzeitung, kurz ÖAZ, begrüßen. Mein Name ist Silvana Strieder und heute hören Sie Folge 35 von ÖAZ im Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ÖAZ im Ohr. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns in der Apotheke immer wieder begegnet: Rheuma. Viele Patienten und Patientinnen kommen mit Gelenkschmerzen, fragen nach Schmerzmitteln oder pflanzlichen Präparaten. Nicht selten steckt eine rheumatische Erkrankung dahinter. Wir wollen heute darüber sprechen, welche Rolle Apothekerinnen hier einnehmen können, worauf wir bei der Medikation achten müssen und wie wir unsere Patientinnen langfristig gut begleiten. Ich freue mich sehr, heute mit unserem Gast, Herrn Oberarzt Dr. Thomas Notnagel, zu sprechen. Herr Dr. Notnagel ist Facharzt für Innere Medizin, für Rheumatologie und für Geriatrie. Er ist als Oberarzt am Landesklinikum Stockerau, dem niederösterreichischen Kompetenzzentrum für Rheumatologie, tätig und betreibt eine Privatordination in Krems. Er organisiert nicht nur die Wachauer Rheumatage, sondern ist als Vortragender beim APO-Kongress in Schladming vielen Apothekerinnen bekannt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Notnagel.
Vielen Dank für die Einladung.
Rheuma ist nicht gleich Rheuma. Der Begriff umfasst eine große Spannbreite zum Teil sehr unterschiedlicher Krankheitsbilder. Sie haben mit wenigen Ausnahmen eines gemeinsam: sie betreffen den Bewegungsapparat. Unsere Kunden und Kundinnen in der Apotheke verstehen unter Rheuma oft alles, was am Bewegungsapparat wehtut. Aus fachlicher Sicht, was ist wirklich Rheuma und wie unterscheidet sich zum Beispiel die rheumatoide Arthritis von der Arthrose oder anderen rheumatischen Erkrankungen?
Das Wort Rheuma eigentlich kommt aus dem Griechischen und heißt eben der fließende Schmerz. Also so gesehen haben wir alle irgendwann im Leben einmal Rheuma, sage ich jetzt einmal. Genau definiert sind es eigentlich mehr als 400 verschiedene Erkrankungen, wo wir eigentlich jedes Jahr neue Erkrankungen wieder kennenlernen dürfen oder müssen. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, ich habe einen Vortrag einmal gemacht als junger Assistent, wie sich Rheuma entwickelt, und das ist so der Rheuma-Baum. Zu Beginn wächst der Baum als Stamm und das hat jeder, hat Gelenksbeschwerden, und dann in weiterer Folge, wenn der Baum weiter wächst, kommt es zu einer Verästelung, wo man dann unterscheidet eigentlich in vier große Gruppen von diesen rheumatischen Erkrankungen. Da gibt es die große Gruppe der degenerativen Erkrankungen, die wir alle mal bekommen, wenn wir alt genug werden. Dann gibt es die Gruppe der chronisch entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel eben die rheumatoide Arthritis, so wie Sie gesagt haben, oder eben den Morbus Bechterew. Dann gibt es diese Erkrankung bei Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel die Gicht als Beispiel. Und dann noch eine große Gruppe, die uns zum Teil natürlich doch immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Das sind Autoimmunerkrankungen, das sind Schmerzerkrankungen wie die Fibromyalgie. In diese großen vier Blöcke kann man es eigentlich einteilen. Ja. Und aber beginnen tut es meistens immer mit Gelenksbeschwerden.
Ja, der Baum ist ein sehr schönes Bild. Das kann man sich da sehr gut vorstellen. Welche Warnsignale sollten uns als Apothekerinnen hellhörig machen? Gibt es so typische Symptome, bei denen wir dringend zu einem Arzt oder einen Facharztbesuch raten sollten? Und vor allem, wann sollen wir zur Rheumatologin, zum Rheumatologen schicken, wann zur Orthopädin, zum Orthopäden?
Das ist leicht beantwortet, immer zum Rheumatologen. Nein, an und für sich ist es so, Gelenksbeschwerden, wie gesagt, haben wir alle irgendwann einmal. Aber es geht immer darum, wie lange halten Gelenksbeschwerden an gibt es irgendeinen Auslöser dafür? Das heißt eben, sind die in der Früh zum Beispiel mehr, werden die während des Tages besser, sind primär Hände betroffen? Ist eine Morgensteifigkeit da? Das aber Patienten nie sagen, sondern eben, da muss man zum Teil auch nachfragen. Das geht darum, können sie in der Früh die Milchflasche aufmachen oder die Milchpackung aufmachen? Und wenn die Patienten sagen, na, eigentlich nicht, deswegen habe ich ja meinen Mann, dann könnte es einmal ein Hinweis sein. Ja? Die Faust machen geht nicht so gut, ich habe ein Bamsigkeitsgefühl in den Händen oder ich habe eine Gelenkschwellung. Jetzt steht natürlich in jedem Lehrbuch zum Beispiel, die rheumatoide Arthritis beginnt als symmetrische, plötzlich einsetzende Erkrankung in der Früh. Das trifft aber bei den meisten nicht zu, sondern wir haben immer wieder atypische Verläufe und genau diese Patienten sollte man eigentlich schicken. Das heißt Gelenkschmerzen, Gelenkschwellung, es gibt keinen Auslöser dafür und es hält länger an. Das heißt für ein paar Tage, wenn es länger anhält, sollte man hier eigentlich eine Abklärung machen und früher ist automatisch immer der Reflex gewesen zum Orthopäden aufgrund dieser rheumatologischen Versorgung, die wir derzeit haben in Österreich, ist es sehr wohl möglich, zumindest im niedergelassenen Wahlärztebereich einen Termin zu bekommen innerhalb von 14 Tagen, dass man hier eine Abklärung durchführt.
Wie schätzen Sie da die Rolle der Apotheke in der frühen Phase einer rheumatischen Erkrankung ein? Sind wir eher Lotsen im System oder können wir da konkret was tun?
Nein, ich glaube, die wichtigste Funktion ist sicherlich diese Leitungsfunktion, ja, weil Sie wahrscheinlich jetzt in der Apotheke diese Patienten als erstes sehen. Ja. Und diese Patienten halt dann auch weiterschicken. Also diese Lotsenfunktion, also so rasch wie möglich, wie gesagt, Gelenksbeschwerden hat jeder von uns irgendwann einmal. Es geht aber darum, wenn sie länger sind, nicht erklärbar sind, sollte man nicht zu lange zuwarten. Ja? Und dann sollte man relativ rasch diese Patienten schicken. Vielleicht auch, was sehr gut ist, zu unterscheiden zwischen degenerativ und entzündlich. Das ist aber nur sehr allgemein natürlich gehalten. Ein Ruheschmerz, ja, gehört abgeklärt. Ja. Das kann man vergleichen mit dem Zahnarzt. Ja. Die Zahnschmerzen in Ruhe wird niemand draufkommen, dass er, wenn er in der Nacht Zahnschmerzen hat, dass er sie nicht anschauen lässt. Und genauso ist es eigentlich auch mit Schmerzen in den Gelenken, die in Ruhe auftreten, ja, ist dann doch ein Hinweis, dass da eine weitere Abklärung erfolgen sollte. Ja. Im Vergleich dazu jetzt eben, oder Schmerzen, die unter Belastung auftreten, die halt eben eher für eine degenerative Sache, wenn es sehr allgemein sein darf, einmal vielleicht hinweisen könnten. Aber Ruheschmerz gehört abgeklärt.
Können Sie uns einen kurzen Überblick geben über die Hauptgruppen von Medikamenten bei rheumatischen Erkrankungen, also NSAR, Glukokortikoide, die klassischen DMARDs, die Biologika, die JAK-Inhibitoren?
Ja, man muss vielleicht unterscheiden bei unseren Erkrankungen, wenn ich da bleiben darf, bei den chronisch entzündlichen Erkrankungen, also eben die rheumatoide Arthritis, wo man in Österreich ungefähr 1% der Bevölkerung, ein bisschen weniger, die hier auftritt, wo man unterscheidet vielleicht, wenn man es einteilen kann, in zwei große Gruppen. Auf der einen Seite in symptomatischen Therapien, die haben den Vorteil, sehr rasch zu wirken. Da gehört dazu NSAR und vielleicht auch das Cortison natürlich. Und auf der anderen Seite sind das eben diese DMARD, diese Disease Modifying Antirheumatic Drugs und die Biologikatherapie, die dann in weiterer Folge jetzt eben für den Wirkbeginn eine bestimmte Latenzzeit brauchen, ja, aber dann natürlich für längere Zeit hier eigentlich eingreifen sollten in die Krankheitsaktivität und hier eigentlich die Krankheitsaktivität der downregulierten sollten und immer auch längere Zeit nehmen kann. Für die NSAR sicherlich jetzt eben, da gibt es eben diese verschiedenen Gruppen, diese 7 verschiedenen Gruppen, wo Sie das natürlich besser wissen als ich, aber interessanterweise, jeder Patient hat sein eigenes, ja, und das muss man herausfinden. Das heißt nicht, dass es, wenn ein NSAR nicht funktioniert, dass diese Gruppe dann obsolet ist, sondern dann wechselt man. Auf der anderen Seite Cortison natürlich, also das Cortison ist eigentlich das am stärksten antientzündlich wirkende Medikament, was wir derzeit kennen, ist aber leider natürlich in der Bevölkerung sehr, sehr schlecht besetzt, ja, aus verschiedenen Gründen, wo man immer wieder sagt, Diabetes, so Zuckererhöhung, Osteoporose. Wir wissen aber, wenn die Entzündung sehr hoch ist und wir eben das Cortison soll uns ja diese Entzündung blockieren, dass wir genau diese Nebenwirkungen zum Teil hier nicht so, eigentlich vom Cortison nicht so stark auftreten, weil diese Entzündung macht uns zum Beispiel als beim Diabetes als Beispiel viel häufiger eine Stoffwechselentgleisung und das Cortison soll uns ja helfen, genau diese Entzündung sehr rasch zu behandeln. Aber natürlich, Cortison ist keine oder sollte keine Langzeittherapie sein, wobei man aber auch sagen muss, das ist der Idealfall. Sehr viele unserer Patienten haben es in niedriger Dosierung, das heißt also unter 7,5 oder idealerweise unter 5 Milligramm Prednisolon-Äquivalenzdosierung, wo das Ziel ist natürlich immer die Beschwerdefreiheit und sehr häufig gelingt es halt nur in Kombination mit einer niedrigen Dosierung von Cortison, dass unsere Patienten das auch erreichen können. Das wäre diese zweite Gruppe. Und die TMAATS und die Biologikatherapie, es gibt halt diese Stufentherapie, wie eben das bekannte Ebetrexat, ein altes Medikament, ein gutes Medikament, welches sehr gut vertragen wird und wo wir auch frühzeitig einsteigen sollten. Ja, frühzeitig heißt was? Früher hat man gesagt, mindestens 12 Wochen brauchen wir diese Symptomatik. Heute sind wir viel früher, noch 4 bis 5 Wochen leiten wir ein, weil das Ziel ist natürlich, diese Gelenkszerstörung zu verhindern. Wenn das Gelenk einmal kaputt ist, dann haben wir natürlich das Problem, dass der Rheumatologe sehr häufig nichts mehr machen kann. Dann kommen wieder die Orthopäden dran. Und für die Patienten in der Apotheke, diese Biologikatherapien, die ja auch medial sehr beworben werden und sehr viele verwechseln das, dass das biologisch ist, diese Therapie, und das vielleicht nur der Hinweis, dass man diesen Patienten auch aufklären sollte, dass das ein biotechnologisch synthetisiertes Medikament ist. Die können sehr viel und so wie es halt ist in der Pharmakologie, dort wo ein Medikament sehr viel kann, haben wir natürlich auch Nebenwirkungen und darüber gehören die Patienten auch aufgeklärt. Aber da sind wir sehr froh in Österreich. Wir können aus dieser breiten Palette wählen. Und so wie jeder sagt, Österreich ist so schlimm, ist es nicht. Wir sind sehr, sehr froh, hier leben zu dürfen, weil wir können eigentlich alle Medikamente verschreiben und sie sind auch lieferbar derzeit. Mhm.
Viele Patienten und Patientinnen greifen ja zuerst einmal zu NSAR in der Selbstmedikation. Worauf sollten wir in der Apotheke bei der Abgabe besonders achten? Jetzt Stichwort Magen-Darm-Trakt, kardiovaskuläres Risiko.
Ich glaube, man muss unterscheiden, wenn das eben Patienten sind, die sich auskennen. Das heißt, was heißt das auskennen, wenn das chronische Patienten sind, wie eben Rheumapatienten, die ganz einfach jetzt ihre Krankheit kennen, ihre Medikamente kennen, dass es darum geht, also ich kann ja nur sagen, was ich zu meinen Patienten sage, es ist, wenn man es einstellt, geht es immer um 2 Sachen, Nummer 1 vertragen sie es, Nummer 2 wirkt es. Ja. Wenn das Patienten sind, die ihre Krankheit kennen, die mit NSAR Erfahrung haben, die wissen, welches NSAR ihnen sehr gut wirkt, empfehlen wir eigentlich jetzt eben zum Beispiel bei einer chronischen Polyarthritis oder Rheumatoidenarthritis, das ist eigentlich 2 Namen für dieselbe Erkrankung, dass man eigentlich hochdosiert beginnt und relativ rasch reduziert, wenn es besser wird. Wenn der Patient das natürlich das erste Mal hat, wird man sicherlich sehr niedrig dosieren, schauen eben von der Verträglichkeit, dann von der Wirkung. Und bezüglich Nebenwirkungen gibt es halt diese 3 großen Organgruppen, so wie Sie gesagt haben. Das erste ist sicherlich der Magen-Darm-Trakt. Und deswegen verschreiben wir NSAR eigentlich immer mit einem Magenschutz. Oder mittlerweile gibt es ja sehr gute Kombinationspräparate, die aber nur adäquaten Magenschutz haben, wenn man es 2-mal am Tag nimmt. Und dann sind wir bei der Höchstdosis natürlich wieder. Und dann natürlich kardiovaskulär, das heißt eben bei Herzerkrankungen eher mit einer erhöhten Vorsicht. Und die 3. große Gruppe sind die Nierenerkrankungen, wobei aber wir auch immer unsere Nephrologen fragen, die auch der Meinung sind, dass man für kurze Zeit das NSAR auch bei diesen Patienten verschreiben darf, weil es geht immer darum, diesen Schmerz zu kontrollieren. Das Schlimmste, glaube ich, ist, einen Patienten in seinen Schmerz alleine zu lassen. Und da muss man das natürlich auch sehr genau abwägen und da ist man dann wieder bei der personalisierten Therapie natürlich. Ja. Aber das sind vielleicht zu der Frage abzuschließen, diese 3 Organgruppen, auf die man vielleicht schauen sollte bei dieser NSAR-Gruppe.
Und wie können wir unseren Kunden und Kundinnen verständlich erklären, was der Unterschied ist zwischen einer rein symptomatischen Therapie und einer krankheitsmodifizierenden Therapie?
Ich glaube, am schnellsten kann man das so erklären, dass man sagt, zu Beginn macht man eine symptomatische Therapie, das heißt, die wirkt rasch, ein Cortison oral oder IV wirkt innerhalb von 20 Minuten, ja. Ein NSAR wirkt innerhalb, je nachdem, vom Präparataufbau sehr rasch. Und die krankheitsmodifizierenden Medikamente, eben, das heißt TMAAT oder Biologikatherapien, hier brauchen wir eine Vorlaufzeit von 6 bis 12 Wochen, um eine Beurteilung durchführen zu können. Das heißt auch, dass wir die symptomatische Therapie eigentlich fortführen sollten bis zum erwarteten Wirkungseintritt von der Biologika- oder TMAAT-Therapie. Ja. Wir brauchen diese 2 Gruppen, um was zu erreichen. Nummer 1, also symptomatisch Schmerzen zu lindern. Und die 2. Gruppe hat diesen Sinn, um diese Entzündung im Körper, dieses Zytokine-Netzwerk dass wir hier dieses blockieren können. Und wir können mit der krankheitsmodifizierenden Therapie das als Langzeittherapie natürlich fortsetzen. Und das Ziel ist immer, diese chronische Erkrankung, die ich nicht heilen kann mit dieser Therapie, die Krankheitsaktivität so weit zu vermindern, dass ich in die Remission komme. Das heißt, die Krankheit ist nicht aktiv und somit ist der Patient beschwerdefrei. Und das ist eigentlich der Anspruch an die heutige Medizin in unserem rheumatologischen Formenkreis.
Es ist trotzdem so, dass viele Rheuma-Patienten und Patientinnen ihre Basistherapie irgendwann absetzt oder sie nur mehr unregelmäßig einnehmen. Was sind aus Ihrer Sicht typische Gründe für eine schlechte Adhärenz und wie kann man hier in der Apotheke gegensteuern?
Das Problem der Adhärenz der Medikamente ist eigentlich, dass die Patienten zum Teil Angst haben, ja, vor Nebenwirkungen. Warum? Zum Teil hängt es natürlich auch zusammen mit der Aufklärung, dass die Patienten vielleicht jetzt hier zu wenig aufgeklärt worden sind. Wir haben aus diesem Grund gibt es auch Aufklärungsbögen, die sind natürlich für Patienten adaptiert. Aber trotzdem ist natürlich, und das ist wahrscheinlich auch mitunter auch ein Grund, warum es die Rheumatologie auf Kassenleistung sich derzeit nicht abbildet, weil natürlich eben eine Rheumabegutachtung sehr viel Zeit benötigt, auch für die Aufklärungsarbeit. Und sehr viele Patienten, glaube ich, auch sind der Meinung, dass diese Medikamente böse sind. Und da fällt sehr häufig dieses Wort, ich halte es schon aus. Ja, und das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, weil es gibt einen Unterschied zwischen ich halte es schon aus und ich möchte eine Beschwerdefreiheit erreichen. Ja, und da, glaube ich, muss man die Patienten aufklären, weil der Schmerz schon ein Hinweis ist für eine Aktivität im Rahmen der Grunderkrankung. Und eine Aktivität heißt, es ist eine Entzündung. Und eine Entzündung heißt natürlich eine Gelenkszerstörung. Und wenn ich das akzeptiere aus Angst vor den Medikamenten, laufe ich natürlich Gefahr, dass das Gelenk kaputt geht. Das kann man natürlich sagen, es gibt natürlich sehr gute Gelenksersätze, wie zum Beispiel in der Prothetik. Ich kann Schulter sehr gut ausbauen, ich kann Hüfte und ein Knie sowieso. Sprunggelenk, an dem arbeitet man noch. Nur was bis heute nicht gelingt, sind die Fingergelenke. Die kann man für 2, 3 Jahre, 4 Jahre, wenn man Glück hat, aber dann funktioniert es meistens nicht mehr. Ja, und wenn das kaputt ist, ist es kaputt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dem Patienten zu sagen, es geht nicht darum, dass ich es aushalte, es geht darum, dass ich beschwerdefrei bin. Und wenn es Fragen gibt, dann soll er sie wenden eben an seinen behandelnden Rheumatologen in dem Fall. Ja. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich sage meinen Patienten, an den Medikamenten stirbt man meistens nicht. Ja, so lange leben wir leider alle nicht. Ja, dass so viel können sie dann wieder auch nicht. Ich glaube, man muss dem Patienten die Angst davor nehmen. Das Ziel ist eine Beschwerdefreiheit, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass die Krankheit in Remission ist. Ich glaube, um das geht es. Und es gibt eben diese 3 Irrtümer, vielleicht darf ich das auch noch ganz kurz sagen, aus der Praxis, und das ist natürlich von Eltern- und Großelterngeneration, und das höre ich immer wieder und pro Tag wahrscheinlich 5-mal. Wenn ich wenig trinke, dann schwitzt man nicht. Ja, im Alter gehören Schmerzen dazu, und wenn ich wenig Medikamente nehme, dann ist es sehr gut für mich. Ja. Und ich glaube, das sind diese 3 Irrtümer, die es nach wie vor noch gibt. Und die gehört es, glaube ich, auszuräumen.
Ja, da können wir in der Apotheke
ja viel,
sicher
ja.
was beitragen. Ja.
Ja, ja.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zu den Biologika und den JAK-Inhibitoren. Da gibt es ja einige Besonderheiten. Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht für die Beratung in der Apotheke besonders wichtig? Zum Beispiel das Infektionsrisiko, Laborkontrollen, richtige Anwendung von Pens und Spritzen.
Deswegen derzeit, also wenn die Indikation für eine Biologikatherapie besteht, geht man davon aus, von einer sehr hohen Krankheitsaktivität. Und eine sehr hohe Krankheitsaktivität ist ja immer vergesellschaftet mit einem sehr hohen Entzündungswert. Und so wir wissen, dass eben hohe Entzündungswerte im Körper hier eigentlich viel mehr auf das Immunsystem drücken und von Haus aus sie eigentlich hat die Infektionsanfälligkeit und so weiter natürlich massiv erhöhen. Jetzt heißt es, dass ich die Biologikatherapie, wenn die Indikation besteht, diese Medikamente, wie gesagt, können sehr viel und sie bedürfen aber auch einer regelmäßigen Kontrolle. Und entsprechend den Vorgaben ist es zumindest alle 12 Wochen, so machen wir das, die Empfehlung, hier auch eine Laborkontrolle zu machen. Wo ich zum Teil das Problem sehe, wenn die Kontrollen beim Rheumatologen erfolgen, ist das normal alle 12 Wochen und so wird das auch kontrolliert mit Labor, sonst gibt es keine Weiterverschreibung. Wenn das aber zum Teil im niedergelassenen Bereich auch passiert, wird das natürlich sehr häufig auch so weiterverschrieben und hier die Kontrollen ein bisschen untergehen. Bezüglich des Infektionsrisiko ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen einer Therapie mit Biologika, die erfolgreich ist das Infektionsrisiko nur geringgradig erhöht. im Vergleich zu Patienten, die akut einen Schub haben und die Krankheit sehr akut ist. Das heißt, wir haben bei den TNF-Alpha-Blocker die ersten 3 Monate ein geringartig erhöhtes Infektionsrisiko. Sonst vielleicht auch für die Praxis interessant ist, unsere Patienten mit diesen Therapien sollten eben bei fieberhaften Infekten, bei Operationen eben immer Rücksprache halten, jetzt eben mit dem behandelnden Rheumatologen, weil hier gehört eigentlich auch die Therapie pausiert, um ganz einfach das Immunsystem, und wir sprechen ja nicht von immunsuppressiver Therapie, sondern unsere Therapien laufen als immunmodulierende Therapien, dass man hier dem Immunsystem vielleicht Zeit gibt, sie dann auch wirklich auf die akute Erkrankung, wie zum Beispiel die Grippezeit und so weiter, vielleicht, dass man einmal die Therapie auslässt, wenn von der Gelenksymptomatik das her vertretbar ist. Ja, auf das, glaube ich, sollte man schauen. Sonst ist vom Infektionsrisiko an und für sich sehen wir hier derzeit nicht so das große Problem, wenn die Krankheit sehr gut, sage ich, im Griff ist unter dieser Therapie.
Mhm. Ein weiteres wichtiges Thema sind Impfungen. Welche Impfungen sind besonders relevant für Menschen mit dieser Grunderkrankung und wie können wir in der Apotheke zur Aufklärung beitragen?
Ja. Also Impfungen, wir sind ein Fach, die natürlich massiv die Impfungen unterstützen. Ja, unsere Patienten, das, was sie brauchen, glaube ich, sind die Impfungen. Das sieht man jetzt gerade in der Grippezeit wieder im Krankenhaus, dass die Durchatmungsimpfung eigentlich, also die Durchatmungsziffer sehr gering ist. Derzeit das Impfprogramm, welches von der Regierung gestartet worden ist, ist genial. Ja, obwohl es jetzt, die Impfungen sollten jetzt wieder alle da sein. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Und das ist auch außerhalb jetzt eben der Erstattung. Wir können unter 60 auch schon impfen, die Gürtelrose, die Pneumokokken, Grippeimpfung sowieso. Covid ist heuer Gott sei Dank jetzt nicht das große Thema, aber wird auch empfohlen natürlich. Also das ist eigentlich, wenn wir diese Impfungen, die derzeit angeboten werden von den niedergelassenen Kollegen, ist dann auf jeden Fall dringlich zu empfehlen. Und sonst würde ich auch den österreichischen Impfplan, der eh einmal im Jahr abgedatet wird, darauf schauen, dass man das wirklich einhält. Und dem Patienten die Angst nimmt, dass er von einer Impfung einen Rheumaschub bekommt. Das sehen wir nicht so. Also Impfungen sind in dem Fall wirklich sehr, sehr wichtig und gerade für unsere Patienten natürlich auch zu empfehlen.
Und viele Patientinnen wünschen sich etwas Natürliches oder pflanzliche Alternativen. Wie gehen Sie mit diesem Wunsch um? Wo sehen Sie sinnvolle Ergänzungen und wo auch klare Grenzen oder Interaktionsrisiken?
Naja, da wird es schwierig. Nicht? An und für sich eine böse Aussage, gerade böse eigentlich, wo man gesagt hat, wo ist die Schulmedizin, wo ist die Alternativmedizin? Man muss sagen, es gibt nur eine Medizin, wenn man das so sieht. Ich glaube auch, was Sie haben es gesagt, ergänzende Maßnahmen kann man alles machen. Ja? Da hat der Patient recht. Ja, keine Frage. Das, was nicht passieren sollte, und da gibt es leider einige Beispiele, auch wenn ich das vielleicht noch erzählen darf, dass man jetzt eben diesen schulmedizinischen Weg verlässt, sich jetzt eben auf eine alternativmedizinische Schiene ergibt, das funktioniert meistens nicht. Ja. Ich habe eine junge Winzerin bei mir in der Ordination, die kenne ich schon seit 15 Jahren, die habe ich eingestellt auf eine Biologikatherapie, die hat eine chronische rheumatoide Arthritis gehabt, also eine sehr positive rheumatoide Arthritis. Und hat nach 2 Jahren Biologikatherapie den Wunsch geäußert, sie möchte diesen Weg verlassen. Ich habe sie darüber aufgeklärt, dass ich das sehr kritisch sehe und ihr das sicherlich nicht empfehlen werde und das ihr Wunsch ist. Das wird dann auch dekursiert im Arztbrief. Sie ist dann nach 2 Jahren wiedergekommen und innerhalb von 2 Jahren waren die Fingergelenke massiv deformiert. Also nicht nur von den Schmerzen her kaum erträglich, sondern auch von der Funktion. Das heißt, es fängt sie an, bei einem Knopf zu machen oder zum Beispiel bei einem Toilettengang innerhalb von 2 Jahren unter einer alternativen Medizin. Und ich glaube, das ist das, was man transportieren sollte. Also zusätzlich dagegen haben wir nichts. Aber diesen Weg jetzt eben der Legeartis-Medizin zu verlassen, das ist Katastrophe meiner Meinung nach. Naja, deswegen gibt es nur eine Medizin. Und ergänzend ist alles gut, was dem Patienten hilft.
Und wo ziehen Sie die Grenze der Selbstmedikation bei Rheuma? Was ist in der Selbstmedikation noch vertretbar? Und ab wann sagen Sie ganz klar, das gehört in ärztliche Hände?
Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Also die Selbstmedikation unserer Patienten, wie gesagt, das ist die chronische rheumatoide Arthritis, ist eine, wie der Name sagt, eine chronische Erkrankung. Die Patienten werden nicht gesund. Wir können aber nur die Krankheitsaktivität, das Ziel, dass sie sehr gering ist die Aktivität. Das heißt, unsere Patienten wissen auch, wenn sie einen Schub haben, akut, und der Rheumatologe ist jetzt gerade nicht erreichbar, die Bedarfsmedikation, die wir auch aufschreiben, das ist ein NSAR, das ist zum Teil ein Cortison für sehr kurze Zeit, um diesen Schub zu beherrschen oder bis dass der Rheumatologe wieder Zeit hat, eben um die Basistherapie etwaig neu zu evaluieren und umzustellen. Da sind die sehr gut geschult und die wissen das auch. Wie viel ist möglich? Die wissen auch, länger als eine Woche muss ich das Cortison ausschleichen und so weiter. Das gehört dazu zur Einschulung überhaupt auf diese Therapie. Und ich glaube, darüber hinaus, wenn das jetzt Patienten sind, wo das neu beginnt, ja, wo man mit NSAR beginnt, das wird nicht besser, ja, dann relativ rasch, dass man zumindest einen Hausarzt hat als Ansprechpartner und der dann weiter überweist und der vielleicht auch ein bisschen eine Filterfunktion hat, wohin er dann weiter überweist, dass das eben wie akut und wie schnell brauchen die einen Termin. Wie gesagt, es geht darum, je früher ich beginne mit der Therapie, desto mehr Zeit habe ich natürlich, das Gelenk zu schützen. Es ist immer der Zeitfaktor bei uns wichtig.
Und eine weitere Reihe nicht medikamentöser Maßnahmen wie Bewegung, Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Rauchstopp, Wärme, Kälteanwendungen. Was können wir da sinnvoll in der Apotheke empfehlen?
Ich glaube, das, was unsere Patienten immer wieder hören, und ich glaube, das ist ja wichtig, wenn man das in der Apotheke sagt, eine Sache, die wir, und wo, da habe ich wirklich nachgeschaut, sehr lange, wir finden immer wieder, für manche Genussmittel finden wir einen Grund. Ob das der Weißwein ist, der Rotwein ist. Das Einzige, wo wir nichts finden, dafür ist das Rauchen. Und wir wissen auch, dass das Rauchen sehr viele entzündlich-rheumatische Erkrankungen auslösen kann oder aufrechterhalten kann. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, ist, glaube ich, auch schwierig, vielleicht auch für die Praxis, wenn man sagt, der Patient im Schub, der sich vielleicht jetzt Schmerzmittel holt, wenn man den sagt, und zum Rauchen müssen sie auch sofort aufhören, das funktioniert nicht. Ja. Man kann einem Patienten, der raucht und der das sehr gern macht, dann chronische Schmerzen hat und das eigentlich als Anker hat, seine Zigaretten, da muss man sie langsam herantasten. Das ist so, wie wenn ein Übergewichtiger in die Ordination kommt mit Rückenschmerzen und sie sagen als erstes, sie müssen abnehmen, den werden sie auch verlieren. Ja. Das heißt, man muss diesen Patienten aufklären darüber, dass, wenn es ihm besser geht, dass er daran denken sollte, dass er aufhört zu rauchen. Dann kommt natürlich immer wieder das Argument, ja, aber ich bin ja abhängig. Und wenn man sich dann sagt, was sage ich meinen Patienten immer, wenn das so ist, so 100 Zigaretten rauchen am Tag, ja, dann sagen sie, das können sie nicht. Sage, dann sind sie nicht abhängig. Ja, das ist halt dann ein bisschen, böse gesagt, ein bisschen Lulu. Wer nicht 100 Zigaretten rauchen kann, ist nicht abhängig. Und es hat bis jetzt eine geschafft und die hat auch gesagt, wenn sie 100 Zigaretten rauchen können, rauchen sie weiter. Das wird nie ihr Problem werden wahrscheinlich. Ja, aber die meisten schaffen es nicht und die nehmen das dann wirklich zum Teil als Aufhänger, dass sie zumindest weniger rauchen. Ja. Aber das Schlimmste ist, dass sie irgendwann sagen, zum Rauchen müssen sie aufhören. Ja. Der raucht gern, der hat Schmerzen, aber man muss ihm das dann schon transportieren, wenn es ihm besser geht, dass er dann seine Schmerzmedikamente einsparen könnte, dass die Krankheitsaktivität geringer wird und dass er das als Anstoß vielleicht nehmen sollte. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, das Rauchen. Und alles andere ist sehr schwierig. Also abnehmen wissen wir alle, das ist, also wenn es zu leicht wäre, würden wir das alle machen. Wärme-Kältetherapie, das kommt immer die Frage, was ist zu empfehlen? Ganz allgemein kann man sagen, im akuten Stadium Kälte, bei chronischen Beschwerden Wärme, wobei sich das auch immer wieder umdreht. Sehr in Mode gekommen ist die Kältetherapie. Ja. Das ist immer die Frage, soll man es empfehlen oder nicht? Von meiner Seite ein ganz klares Nein. Ja. Weil man heute, also ich frage meinen Patienten, die mich fragen, sollen sie in die Kältekammer gehen? Ja, sage ich Ihnen, haben Sie im Winter gerne? Und die Patientin sagt, nein, ich bin jetzt den Malediven jedes Jahr. Ja, dann tue ich mir schwer zu sagen, gehen Sie in die Kältekammer, die wird keine Freude haben dort. Und die billigere Variante, wo man es aber ausprobieren kann, finde ich auch sehr gut, ist zum Beispiel Donaubaden. Ja, das gibt es in der Wachau. Ich komme aus der Wachau und so mit dem Willendorf gibt es einen, den habe ich jetzt getroffen auf der Tankstelle. Der geht jeden Tag in der Früh in die Donau für 3 Minuten. Den geht's, der ist topfit mit 68. Der schwört darauf. Also wie gesagt, eine klare Empfehlung nicht, aber wenn es man machen möchte, sollte es ausprobieren. Ja, die Kältekammer, da gibt es wenig Daten darüber, dass das krankheitsmodifizierend wirkt. Ja, für kurze Zeit, dass ich sage, für 20, 30 Minuten geht es mir besser. Aber das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, muss man sagen.
Und mit der Ernährung, was kann da bewirkt werden?
Da gibt es eigene Bücher, da gibt es eigene Berufszweige mittlerweile, die eine Rheuma-Diät hier Und in der Rheuma-Diät, da gibt es ja sehr viele Diäten. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir leben in einem Land, wir können uns alles leisten, was es gibt. Ja. Und meine Empfehlung auf diese Frage ist relativ leicht. Ja. Wenn ich in Österreich wohne, ja, dann esse ich das, was ich gerne esse, die eine Hälfte, und das, was ich nicht gerne esse, die andere Hälfte. Und dann haben Sie wahrscheinlich die perfekt ausgewogene Ernährung, weil jede andere Diät ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist eine Mangelernährung. Und jetzt wohne ich in Österreich und verzichte auf manche Sachen, die eigentlich einerseits sehr gut sind, die wir auch brauchen. Und ich glaube, wenn man das so macht, halb-halb, ist das relativ leicht. Kann man wahrscheinlich auch ein bisschen an Kalorien einsparen und hat man auch das, den anderen Weg. Das, ich bin aber, wie gesagt, in dem Thema wahrscheinlich ein bisschen aggressiver eingestellt als manche andere Diätassistentinnen. Es gibt für mich keine Rheuma-Diät. Abgesehen, was es sehr wohl gibt, sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Es gibt Patienten, die sagen, wenn sie einen Weißwein trinken, dann haben sie Gelenksbeschwerden nächsten Tag. Ein Rotwein, Gelenksbeschwerden. Wenn sie ein rotes Fleisch essen, haben sie Gelenksbeschwerden. Aber da glaube ich, dass das eher jeder von uns weiß, was ihm gut tut. Ja, wenn ich ein Bier trinke, habe ich nächsten Tag einen Schnupfen. Ja. Aber hin und wieder mache ich es trotzdem. Ja. Jeder von uns weiß, dass er manche Sachen nicht verträgt. Und ich glaube, das sind diese Nahrungsmittel, das ist wieder eine eigene Sache. Das kann man aber nicht über den Kamm scheren. Also ich glaube, dass diese, aber von den, die Rheuma-Diät sehe ich nicht. Weil da würde ich auf Sachen verzichten, die mir sonst wieder woanders fehlen, sicherlich.
Ja, und die ist ja zum Teil auch sehr, sehr strikt. Also das ist wirklich belastend eigentlich.
Und da komme ich dann wieder, da komme ich wieder in eine Mangelernährung hinein, ja. Also das vegane Ernährungskonzept hat der Professor Granning einmal gesagt, also wenn man das Kindern antut, gehören die Eltern verurteilt. Erwachsene können alles machen, was sie wollen, ne? Aber es gibt hier keinen Grund. Ja. Und so, glaube ich, also ich, da sehe ich nichts. Wie gesagt, das 50-50, wenn man das durchzieht, ist das eh auch hart genug.
Ja. Das stimmt, ja. Wollen wir noch einen Blick in die Zukunft wagen? Welche Entwicklungen in der Rheumatherapie finden Sie für uns Apothekerinnen besonders spannend und worauf sollten wir uns einstellen in den nächsten Jahren?
Ich glaube, das Tolle ist, dass wir so viele neue Therapien kommen, es ist so viel in der Pipeline, ja, und wir in Österreich das Glück haben, dass wir eben diese auch verschreiben dürfen, ja, und zusätzlich die Medikamente auch erhalten. Ich glaube, es wird vielfältiger. Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Rheumatologe und Apotheken sollte vielleicht ein bisschen enger werden. Ich muss gestehen, ich bin Krems, meine eigene Apotheke. Von mir holen sie ja bei mir die Patienten die Medikamente zum Teil, dass die eben das immer haben können, wann sie es brauchen. Und wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit und das funktioniert hervorragend. Und ich glaube, das ist das Schöne bei uns daran, es wird vielfältiger, aber wir haben hoffentlich dann auch mit mehr zufriedenen Patienten zu tun. Das ist das Tolle und eigentlich, ich freue mich auf die Zukunft, weil was eben vor 10 Jahren nur ein Problem war, haben wir mittlerweile 3 verschiedene Medikamente und das wird in Zukunft noch besser werden. Also es geht bergauf.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die praktischen Einblicke. Für alle Kolleginnen und Kollegen in der Offizin, Rheuma-Patientinnen begegnen uns fast täglich. Mit guter Beratung, frühzeitigen Hinweisen und einem Blick auf Interaktionen können wir wirklich einen Unterschied machen.
Das war Podcast Folge 35 mit dem Rheumatologen Oberarzt Dr. Thomas Notnagel. Das Gespräch führte Dr. Angelika Kluth. Am Montag erscheint bereits die nächste ÖAZ-Ausgabe mit dem Themenschwerpunkt Rheumatologie, Bewegungsapparat und Schmerzen, passend zur heutigen Podcast-Folge. Darin beschäftigt sich Magister Magdalena Moralter mit akute versus chronische Rückenschmerzen und erklärt Unterschied, Ursache, Symptomatik und Therapieansätze, gibt Tipps an der Tara und vieles mehr. Das ist aber noch lange nicht alles. Im zweiten Themenschwerpunkt geht es um Point-of-Care-Testungen in Apotheken. Frau Dr. Ruth Streibel beleuchtet das Potenzial dieser niederschwelligen Diagnostikangebote für Prävention und Früherkennung. Schnelle Ergebnisse, persönliche Beratung und ein unkomplizierter Zugang machen POC-Tests zu einem wertvollen Bestandteil moderner Gesundheitsversorgung. Diese Beiträge und viele mehr finden Sie im Laufe der Woche auch auf oeaz.at. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie einige davon auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Sie sind noch kein Abonnent der Österreichischen Apothekerzeitung? Dann wird es Zeit. Für 8,90 Euro pro Einzelausgabe oder 179 Euro für das Jahresabo erhalten Sie das informative, 14-täglich erscheinende Heft bequem nach Hause gesendet, damit Sie immer über wirtschaftliche, gesundheits- und standespolitische Entwicklungen in Pharmazie und Medizin, wissenschaftliche und fachbezogene Themen zur Fortbildung sowie über Beratung, Kommunikation und Kundenbindung in der Apotheke auf dem neuesten Stand bleiben. Mehr dazu finden Sie im Apo-Shop auf shop.apoverlag.at. Vielen Dank, dass Sie bei Folge 35 von ÖAZ im Ohr reingehört haben. Bleiben Sie weiterhin neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.